Das, was ihr jetzt gehört, ist eine spezielle Folge von «Tagesanzeigerin». Es ist eine Spezialfolge darum, weil es eine Live-Aufzeichnung ist. Am Montag, am 16. Dezember, waren wir im Kaufleuten in Zürich und haben zurückgeschaut auf das Jahr. Und es ist auch darum eine spezielle Folge, weil es vorerst die letzte ist von «Tagesanzeigerin». Wir gehen in eine Pause. In diesem Sinn, viel Spass beim Hören.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Heute ist der 16. Dezember. Gefühlt ist irgendwie, ich weiss, es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber das Jahr ist irgendwie schon so gefühlt das Ende, ohne jetzt bei irgendjemandem eine Schnappatmung auszulösen. Also so, man hat noch ein paar Tage Zeit, um irgendwelche Sachen zu erledigen. Aber so vom Gefühl,
man sieht es so.
Genau, ja, man sieht das Ende. Und vielleicht gerade zum Einsteigen an dieser Stelle, weil es ja zu Ende ist, möchte ich logischerweise Hallo an euch, aber auch ein Hallo und vor allem ein Danke an Sarah Spreiter, unsere Produzentin, richten. Sie sind, ich sehe es so schlecht, doch dort. Genau, wo jede Folge in diesem Jahr für uns produziert hat. Und ich glaube, bevor wir loslegen, wollen wir auch so einen kurzen digitalen Rückblick, einen Videorückblick machen. Wir schauen heute zurück auf einerseits Trends, auf Frauen und auf Themen, die uns in diesem Jahr mega fest beschäftigt haben.
Soll dir ein dir unbekannter Mann zur Seite gestellt werden oder ein wilder Bär?
Man is scary.
Was ist eigentlich los mit Ageism, also Altersdiskriminierung in Hollywood?
Ein bisschen rumhängen und Kaffee trinken. Das ist ein Bild und ein Vorurteil, das sehr viele Hausfrauen oder Personen einfach, die 100% Carework leisten, konfrontiert.
Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird vorgeworfen, dass sie durch ihr Lachen unprofessionell wird.
Auf Social Media schwirrt seit ein paar Jahren der Begriff Tradwives um.
I'm looking for a man in finance.
Trust me. Wir sehen mehr Körper und mit dem werden auch mehr Körper bewertet.
Die Schauspielerin und Regisseurin Judy Godrèche hat auf dem roten Teppich in Cannes sich gezeigt, umgeben von anderen Leuten, die in ihrem Leben sexuelle Gewalt erlebt haben.
Situationship, offene Beziehung, Freundschaft plus Polyamorie.
Queen Bee, aka Beyoncé, nimmt mit ihrem neuen Album Cowboy Carter die Musikszene wieder mal komplett auseinander.
Entscheidet Taylor Swift dieses Jahr die US-Wahlen?
Es gibt so Schauspielerinnen, die eigentlich alle gut finden. Eine von denen ist Blake Lively, muss man an dieser Stelle sagen.
Es war ein bewegtes Jahr. Man hat ein bisschen etwas jetzt gerade gesehen und wir wollen eigentlich über genau all das heute reden. Ich glaube, bevor wir einsteigen, schenke ich uns noch ein bisschen Weisswein, ein bisschen Mut. Es ist auch feierlich. Ihr seht, wir haben dekoriert.
Wir haben das festliche Outfit vorgenommen. Und normalerweise machen wir ja immer am Anfang von jeder Folge einen Rückblick auf die letzten paar Tage. Das machen wir auch heute, bevor wir auf die letzten paar Monate zurückschauen.
Genau, und du hast mitgebracht Schlagzeilen von all den Sachen, die dich diese Woche so bewegt haben, Annik.
Genau, wir fangen an in der Schweiz. Nämlich letzte Woche hat das Bundesgericht entschieden, dass die Abstimmung zum Frauenrentenalter nicht wiederholt wird. Wir haben 2022 über eine Erhöhung abgestimmt. Und im Sommer hat der Bund bekannt gegeben, dass sie sich bei den Prognosen zu der AHV verrechnet haben. Und die Prognosen sind auch in den Abstimmungsunterlagen gestanden. Sie haben vorgegeben, dass 2033 die Ausgaben um 4 Milliarden zu hoch berechnet wurden. Man hat sie nachher nochmal nachgerechnet. Nach dieser zweiten Rechnung waren sie nur noch 2,5 Milliarden zu hoch gewesen. Der Kern bleibt, die AHV ist besser dran, als man angenommen hat. Und trotzdem hat das Bundesgericht klar gesagt, es war ein Fehler der Behörden. Aber der Fehler war nicht so gravierend, dass man das wiederholen muss. Das haben nämlich die Grünen und die SP-Frauen gefordert. Das heisst, ab nächstes Jahr gilt definitiv, schrittweise werden die Frauen nicht mehr bis 64, sondern bis 65 arbeiten. Wir bleiben in der Schweiz. Eine Frau, die auch seit dem Herbst mehrmals Schlagzeilen gemacht hat, ist Zania Ametti, die GLP-Politikerin. Sie hat im Herbst ja auf Social Media das Foto von sich in einem Schiesskeller mit einer Pistole geteilt und gleichzeitig ein Bild aus einem Ausstellungs- bzw. Auktionskatalog, wo eine Madonna mit einem Kind zeigt, wo sie drauf geschossen hat. Sie hat sich sehr schnell für das entschuldigt, weil das sehr schnell einen sehr grossen Shitstorm ausgelöst hat. Es hat irgendwie nichts genützt, dass sie recht schnell Rücktrittsforderungen kommen. Ein Ausschluss aus der GLP, der steht noch aus. Der Präsident fordert den. Anders als die Operation Libero, die hat gesagt, sie bleibt Co-Präsidentin. Und jetzt hat sie sich in einem Interview am Wochenende das erste Mal dazu geäussert. Und sie hat gesagt, eben, sie war wirklich einfach ein krasser Fehler gewesen, aber sie gedenke nicht um ihre politischen Ämter. Sie ist gewählte Gemeinderätin in Zürich und eben Co-Präsidentin von der Operation Libero abzugeben. Und wir schauen noch ins Nachbarland, nach Österreich. Dort ist nämlich die österreichische Skirennfahrerin Tamara Tippler hat wieder angefangen Rennen fahren, nachdem sie ein Kind bekommen hat vor über einem Jahr. Das ist insofern doppelt speziell, dass Sportlerinnen in ihrer aktiven Karriere, die schwanger werden und zurückkommen, sehr, sehr selten sind. Ein bekanntes Beispiel ist Serena Williams. Im Skirennsport ist es noch viel seltener, aus mehreren Gründen. Sie ist Abfahrerin Tamara Tippler, also ist es sehr risikoreich. Plus Skifahrerinnen müssen sehr viel reisen, weil es nicht überall Schnee gibt und einen Trainingsraum. Und darauf angesprochen hat sie aber, wie auch so gesagt, sie will gar nicht so als Supermutter dargestellt werden, wo irgendjemandem etwas beweisen müsste, aber sie will einfach ihrer Leidenschaft nachgehen. Und sie hat sehr diplomatisch geantwortet, wo sie, wo die NZZ sie gefragt hat, wie das der Skiverband der Österreicher gefunden hat. Hat sie gesagt, der Mensch sei ein Gewohnheitstier und Betreuer seien wahrscheinlich am Anfang ein überfordert. Der Entscheidung, dass sie als Mutter zurückkam in Skizirkus.
Sind wir froh, dass sich Betreuer daran gewöhnt haben. Genau. Okay, wir schauen auf das Jahr zurück und ich finde, wenn wir anfangen beim 2024, dann sind wir irgendwie natürlich logischerweise auch beim Ende von 2023. Und gerade vor kurzem ist Time Person of the Year bekannt worden. Okay. Und sagen wir, die Diskrepanz zum letzten Jahr könnte irgendwie nicht grösser sein. Es ist Donald Trump ist gewählt worden. Wir werden sicher auch noch am Rand über die Wahl, also über ihn reden, aber sicher über die Wahl in den USA. Und vor einem Jahr war Taylor Swift Person of the Year. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir Ende letzten Jahr wirklich aus dem Jahr rausgegangen sind und gesagt haben, wow, das ist 2023, das war doch irgendwie ein Taylor Swift-Jahr. Und es ist genau so.
Immer noch.
Es ist genau so. Im 2024 weitergegangen.
Es war eigentlich noch viel mehr Taylor Swift-Jahr. Ich habe nie plötzlich irgendwie gefunden.
Sie ist umgekreist mit ihrer Eras Tour und sie hat weiterhin Rekord gebrochen. An dieser Stelle muss ich spicken, damit ich das richtig sage. Und zwar ist sie die Künstlerin mit den meisten Nummer 1 Alben und sie hat die umsatzstärkste Tournee aller Zeit gemacht. Und zwar hat sie über 2 Milliarden Dollar eingenommen. Und es ist einer von vielen Rekorden. Ich habe auch irgendwo gelesen, das haben wir aufgeschrieben, genau, sie hält momentan über 100 Weltrekorde mit ihrer Musik.
Was, über 100?
Über 100
Weltrekord. Also ich habe mir auch 3 aufgeschrieben, aber 100? Okay.
Ich habe nicht gut gemacht. Ja,
okay, die gehen wir nicht durch. Aber ja, sie hat abgeräumt. Du bist am Konzert gesehen, aber ich weiss jetzt gar nicht, bist du in der Schweiz am Konzert gesehen oder im Ausland?
In Zürich.
Okay. Mhm. Und so die ganze Stimmung?
Es war absolut fantastisch. Okay. Es ist einfach grossartig gewesen. Es war so eine gute Stimmung gewesen. Alle sind so happy gsi im Publikum, total entspannt. Also, so, man hat sich nicht gestresst gefühlt von der Fanatmosphäre. Man ist super easy ins Stadion gekommen, alles super organisiert gsi. Das ist halt typisch schweizerisch, das ist mit Infrastruktur loben, gut organisiert. Okay. Neben der sehr guten Infrastruktur vom letzten Grund war es musikalisch auch der Wahnsinn gewesen. Und das Lustige ist ja, dass beim Tagesanzeiger wir ja Monate davor bereits angefangen mit der Planung für die Berichterstattung von dem Konzert. Und irgendwann haben gewisse Kritiker gefunden, ich kann es nicht mehr hören und es ist viel zu viel Taylor Swift und ich könnte gar keinen Titel von ihr nennen, ich könnte gar keinen Song singen.
Und dann haben sie mitgesungen.
Und nachher bist du so an dem Konzert und denkst so,
es ist wirklich eigentlich jeder Song, den du je im Radio gehört hast, ist von dieser Frau. Ja, vor allem, ich finde es interessant, genau alle die, die auch so bei dieser Eras-Tour, also die Kritiker, die so waren, wow, man macht so ein riesen Ding drum, ich meine, die ganze Fan-Community mit diesen Swifties, ich meine, ich bin kein Swiftie, aber ich finde einfach, ich finde sie noch extrem... ich weiss, du hast mich schon mehrmals versucht zu bekehren, ich glaube, es passiert nicht mehr, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach mega bewundernswerte Frau, und ich meine, es ist crazy, und man kommt ja wie nicht darum herum, zu sagen, sie ist, ob man sie gut findet oder nicht, und auch all die Kritiker, nicht gendered, muss man glaube ich an dieser Stelle sagen, ist ja wie, sie ist eine der prägendsten Musikerinnen vom 21. Jahrhundert.
Also, ja, und eben, also auch die Leistung, die sie erbracht hat, ich meine, die irgendwie, also das beste Feedback, das ich auch gekriegt habe, ist, das Konzert ist ewig lang gegangen, und wirklich alle Leute, die ich kenne, an dem Konzert waren, haben gesagt, mir in den Rücken so weht, und ich so lange stehen und tanzen. Während sie ist jetzt gerade 35 Jahre, also in meinem Alter, einfach irgendwie, also ich meine, das ist ein Hochleistungssport, also, was sie betreibt, wie sie dort rumkommt und reinhüpft und...
Aber es hat ja wie noch etwas Zweites bei der Taylor Swift, und ich glaube, darum mit Unger polarisiert sie ja so irgendwann. Und das ist eigentlich schon Anfang Jahr, ist die Frage aufgekommen, oder weil sie so einen grossen Einfluss hat, auch in den USA, ist die Frage aufgekommen, wird Taylor Swift US-Wahl damals im Herbst oder im frühen Winter mitentscheiden. Und er findet jetzt wie nochmal so einen neuen, nochmal so ein neues Narrativ um sie gegeben. Und ich glaube, darum habe ich es wie auch so als 2024 nochmal so ein krasseres Taylor Swift-Jahr wahrgenommen.
Finde ich auch. Vor allem finde ich jetzt genau das, was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, mit Kritik, hat es auch einfach gewisse, finde ich, Kritikrelevanz entzogen, von, wenn wir darüber reden. Und das sind ja nicht auch Zahlen gewesen. Also Taylor Swift hat in einer Dokumentation 2018 sich zum allerersten Mal überhaupt politisch geäussert. Und jetzt bei der Wahl hat sie die jungen Leute aufgefordert, sich registrieren zu lassen in Amerika. Man muss sich ja zuerst registrieren lassen. Und ich meine, das sind Argumente, das sind Fakten. Ab dem Punkt, wo sie das gesagt hat, ist irgendwie, glaube ich, am Tag danach haben sich 35'000 Leute registrieren lassen. Also ich finde, da müssen wir auch gar nicht wirklich darüber diskutieren, sondern sie hat einfach auch, sie hat einen Einfluss gehabt. Es ist nicht mehr so eine Pseudodiskussion gewesen, will man ihr den Platz lassen, sondern sie hat den Platz irgendwie einfach dann gehabt.
Leider muss man ja sagen, Spoiler, sie hat nachher die US-Wahl nicht mit. Ja. Leider mittlerweile alle wissen. Ja. Aber reden wir, glaube ich, nachher noch mehr darüber.
Es ist ja, wenn wir über sie reden und das Endorsement, dann reden wir auch über, kann man auch über andere Endorsements reden, beziehungsweise über andere Stars, die sich positioniert haben. Und auch jemand, der das Jahr sehr prägt hat, war Beyoncé. Und es ist auch so eine Popfigur, über die wir ab und zu geredet haben in dem Jahr. Sie hat das Country-Album rausgebracht, das bei mir auf meiner Top-Spotify-Liste übrigens ganz weit oben war. Das nehmen die Charts, die Spotify analysiert, dass man so gehört hat. Und das Interessante, wir haben auch mal in einer Podcast-Folge darüber geredet, ist, dass sie hat ja ist unglaublich auch ausgezeichnet worden für das Album. Sie ist die erste schwarze Künstlerin, die an der Spitze von der US-Country-Album-Charts war. Und hat dennoch keine Nominierung gekriegt für Country Music Association Awards. Was eine logische Folge ist von dieser Diskussion, was rund um das Country-Album von ihr schon gegeben hat. Und zwar haben sich recht viele traditionelle Country-Musikerinnen und Musiker und auch Fans haben sich dagegen ausgesprochen, dass sie Country macht, weil sie quasi kein Anrecht hat. Was ein Witz ist, weil im Prinzip Country-Musik eigentlich von Black People of Color überhaupt erst mitgegründet worden
Blues,
ist.
Von Afro, also so genau, vom afroamerikanischen Blues mitgeprägt worden ist. Aber darum finde ich auch, die Diskussion ist dann ja irgendwann wirklich absurd worden. Also darf sie das? Ja. Also ich glaube, das können wir gerade abholen. Ja, auf jeden Fall darf sie das. Aber ich glaube, es hat grundsätzlich ja einfach auch eine Problematik aufgezeigt, wo gerade nicht weiße Künstler und Künstlerinnen halt irgendwie haben, dass sie in diesem Genre ganz spezifisch unglaublich schwer haben, sich zu positionieren.
Ja, man hat ja ihr vorgeworfen, was ihr einfällt, dass sie wie das Genre jetzt so annektiert für sich und dass sie sich wagt, dort etwas zu machen. Aber ganz allgemein habe ich wie so gefunden, es war so ein Jahr gewesen, vor allem von den Popmusikerinnen. Ich finde, der Pop ist so zurückgekommen, passt ja auch zu diesen ganzen neuer, anhaltenden Mode-Neuer-Trends. Aber so sind wir ja wirklich ein bisschen zu alt. Das bist, glaube
ich,
eher.
Ich muss mir immer wieder blöde Sprüche anhören.
Aber immer.
Guter Genset.
Ich finde das super. Das braucht es immer. Aber ich meine, so die Musikerinnen wie Charlie XCX, wie Dua Lipa, wie Chapel Row und Sabrina Carpenter, Espresso, Never Forget. Finde ich schon so, es ist so, sie sind so die grossen Künstlerinnen gewesen.
Du hast ich muss auch ganz ehrlich sagen, Espresso ist für mich so ein Song, der für das 2024 steht. Also irgendwie, vielleicht ist das ungerecht gegenüber all den Songs, die ich sonst gehört habe, die nicht einfach so klassische Popsongs sind und die ich natürlich viel mehr schätze. Aber einfach die, ich bin mal in so ein Rabbit Hole gefallen, das macht ja auch keinen Sinn.
Nein, es macht überhaupt keinen Sinn.
Ist that me Espresso? Also die Line, die sie singt, die macht grammatikalisch keinen Sinn. Und trotzdem ist sie so juicy und man denkt, man weiß genau, was sie damit meint. Und ich weiß nicht, aber ich kann nicht still sitzen, wenn das Lied kommt. Es macht etwas mit mir. Und ich habe das einfach im Sommer so oft gehört. Das ist so ein Song, der mich automatisch, glaube ich, immer wird an das Jahr erinnern.
Irgendwie schon, aber ich finde, es ist auch so ein TikTok-Song, wo ich auch etwa nur die drei Zeilen kenne. Aber wenn ich den Anfang würde hören,
genau, die wichtigste Einigung. Gibt es für euch so einen Song?
Wo 2024 für mich illustriert?
Ja. Oder wo es gibt auch manchmal so Songs, wo man zurücklässt und so denkt, ah, das war der Sommer.
Oder das Jahr.
Ich glaube, ich könnte jetzt wie für mich von heute, also ich meine Spotify Wrapped, ich könnte jetzt wie Nummer 1, aber ich glaube, ich habe weniger einen Song, der für mich das Jahr zusammenfasst, als einfach ein Lieblingssong.
Ja, und?
Und mein Lieblingssong. Okay, also an dieser Stelle darf ich, das nehme ich sehr gerne an, die Möglichkeit. Elli Preis, Riesenkünstlerin. Ich gehe das Jahr zweimal ans Konzert, also auf jeden Fall hören. Sie, genau. Also so Underground. Für mich ist es halt mega natürlich auch deutsche Underground Female Rap. Das ist so.
Ja, das ist auch schon die coolere Antwort.
Aber also, das ist so eine Frage, die ich unbedingt muss zurückstellen. Was ist denn für dich gewesen?
Eben.
Nicht noch tiefer in von der Anekdote sein.
Also, ich meine, ich könnte jetzt schon all die Sachen auch noch nennen, eben, die wir auch im Podcast genannt haben, Künstlerinnen und Künstler, die ich entdeckt habe, die ich super gefunden habe. Aber eben, wenn ich so glaube, wenn jemand mir in zwei Jahren nicht Espresso vorspielt, ja, werde ich ganz viel an Emotionen denken, die ich irgendwie den Sommer gehabt habe.
Mhm. Auch nicht bei dir, also das musst du jetzt irgendwie auch noch.
Ja, ich weiß nicht, ob es so ein Lied war. Also ich habe nachher auch Spotify Wrapped angeschaut und mein meistgelostes Lied ist «Wöf» von Paula Hartmann, so viel zum Thema.
Ah, aber
ja, und ich weiß auch
nicht, das ist so Spirit.
Nein, aber ich finde sie, es ist so ein Lied, das so ein bisschen hässig ist und so ein bisschen melancholisch. Es geht um Liebeskummer. Ich finde, das ist weniger so der Inhalt als so.
Aber ja, mit also ein destruktiven Berlin dahinter.
Ja, so. Ja. Aber gleich auch noch so recht versöhnlich. Ich glaube, so, und so Demut.
Den Song habe ich mit vor Jahr. Zwei Jahren eben mega oft gehört. Das ist auch so ein Song, den ich an den Sommer vor zwei Jahren.
Ja, late ist. To the party, sorry. Ja.
Aber ich weiss jetzt,
so was. 2022.
Ich kann, glaube jetzt noch erzählen, das, was du vorhin gesagt hast, mit so TikTok-Sounds. Und ich glaube, gerade Stichwort TikTok ist ja irgendwie auch interessant gesehen, weil wir ja auch, oder wir haben es ja auch vorhin bei diesem Zusammenschnitt gesehen, wir haben recht viele Themen, logischerweise, werden wir uns auch angetragen durch Social Media. Also irgendwie lustigerweise in der Vorbereitung habe ich dann auch wieder ein bisschen gemerkt, dass man halt ordentlich ab und zu am Scrollen ist und halt auch so auf Themen kommt. Und wir haben ja auch ein, zwei genau so Internetphänomene oder TikTok-Phänomene, sage ich, auch behandelt.
Wo ich aber doch schon immer noch so einen anderen Boden habe, finde ich, dass sie für eine gesellschaftliche Debatte auch stehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben über ein, zwei geredet und etwa über 25 in der Vorbereitung, warum dass wir nicht darüber
reden. Genau. Aber ich glaube, also so, wenn man jetzt auch so ein bisschen chronologisch vielleicht vorgeht, wie es ja angefangen hat, eben irgendwie mit dem Taylor Swift, mit den Popstars, und dann ist recht schnell doch so der Tradwife, der Trend um die Tradwives, also Traditional Housewives, irgendwie kommen, oder?
Ja, und das ist wirklich, glaube ich, einer von den wenigen Social-Media-Trends, die mir immer noch nachhaltig, wirklich, wo ich sehr viel Gefühl dazu habe, sagen wir es mal so. Es ist ja nicht neu, es ist ja wieder wie aufgekommen. Es ist eigentlich 2020 aufgekommen, als eine Engländerin ihr häusliches Leben irgendwie putzen, kochen und sie
ist. Also ist es Nara Smith?
Kann ich's es ist noch nicht Nara Smith. Okay. Ich habe es nicht erfunden.
Ah, okay. Weil ich habe einfach drei Analogien. Ja. Für mich kommt bei Tradwives immer Nara Smith, irgendwie ja. Mitte 20 und macht selber Mozzarella.
Ja, nein, from sie scratch. Macht, nein, sie macht selber Ketchgummi. Und okay, sie macht selber Fruit Loops. Das ist wirklich so.
Aber ja, also ich habe die unterbrochen.
Ich finde noch immer mit den Schiaparelli-Händchen.
Ja.
Milchreis. Milchreis mit Schiaparelli-Händchen. Das ist wirklich immer das, was mich am meisten irritiert hat. Aber das Phänomen, du hast gesagt, es hat was schon früher angefangen, aber es ist nicht einfach Inszenierung von Care-Arbeit, sondern es ist eine Überinszenierung von einer extrem stilisierten und nicht natürlichen Art und Weise, wie Care-Arbeit ausgeführt wird.
Genau, es geht ja wie auch darum, ich meine, eine auch von der, neben der Nara Smith, die auch extrem polarisiert hat, das Jahr ist Hannah Nealman. Sie ist eine Amerikanerin, lebt mit ihren 8 Kindern und ihrem Mann auf so einer Farm in Utah und ist nachher auch so eben mindestens mit einem Kind auf dem Arm und ich mache den Take und ich gehe irgendwie dort raus und irgendwie mache das und das ist ja auch extrem bei ihr extrem kritisiert worden, oder auch immer so das, ja, sie hat sicher noch Hilfe im Hintergrund und so die Stilisierung von der wirklich Hausarbeit und Care-Arbeit.
Ja, aber eben vor allem auch connected damit, dass beispielsweise viele Kinder, also es sind oft sind evangelikale Christinnen, Nara Smith und ihre Partner, wo Mormonen sind und wo auch er zumindest Rocky, Lucky. Wie heisst er? Lucky heisst der Mann. Also, es ist ja wirklich so eine,
Potatoes, Potatoes.
Also, nein, aber es ist so eine 50er-Jahre-Inszenierung. Ja. Also, er kommt auch in die Küche. Ja. Er kann eigentlich nicht kochen. Er hat immer den Zahnstocher im Mundwinkel und so ein gerippte Unterhemd und dann kocht er etwas für sie und dann kommt sie mit so der Ultrawelle und eben bei der Ballerina Farm ist wirklich, also ich meine, weh zur Hölle, macht irgendwie eine Lasagne, alles selber, inklusive Mozzarella und hat dann die ganze Zeit das Baby
ich 2025 dann.
Und nein, aber was ich glaube, darum habe ich so viel sehr negative Gefühle, was mich glaube wie stört, ist das Ende, das, was du sagst, es gibt so ein Bild von einer Care-Arbeit, wo alle Leute, die ich kenne, die Care-Arbeit leisten, diametral auseinander sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute das Leben nicht im Griff haben. Und das andere ist vor allem auch so das Inszenieren von, man geht an einer unbezahlten Hausarbeit oder Care-Arbeit nachher. Aber das ist einfach eine riesen Lüge, weil wenn man sich überlegt, warum wissen wir, dass die das machen, ist, weil sie sich ja inszenieren auf Instagram und mit dem Geld verdienen und an einer Lohnarbeit nachher gehen. Und das stört mich überhaupt nicht. Aber so das verromantisierte, wir kümmern uns nur über die Familie, aber Nara Smith kocht nachher im Ferragamo Schuppenkleid irgendwelche Panna Cotta, sponsored by Ferragamo. Also, ja, und das ist Arbeit und das ist okay, aber...
Und es ist halt, und ich finde, es sind zwei Ebenen, die mich auch stören. Das eine ist, dass es Frauen und Männer, die Care-Arbeit leisten, mega unter Druck setzt, wie das sollte aussehen. Also, weil ein Perfektionismus, weil ich meine, also, wir haben ja auch darüber in der Podcast-Folge damals geredet, irgendwie, also, wir drei haben keine Kinder, aber wir kennen viele Frauen und Männer, die Kinder haben und der Alltag sieht halt nicht danach aus, dass du meistens im Ferragamo-Kleid kochst. Und das andere ist, das hat Anja Gnabenhans, die vielleicht auch heute hier im Publikum ist, sie hat gesagt, finde ich aber schön damals bei uns im Podcast, es erzeugt auch so einen Druck, dass wieder vor allem auch Frauen gegeneinander ausgespielt werden. Und über das haben wir ja auch nachgedacht, oder? Wir wollen ja nicht über sie herziehen, weil sie sich jetzt entscheidet, das Leben so zu führen, sondern man soll wie so akzeptieren, so you do you, wenn du halt möchtest, das so machen. Aber trotzdem löst es eben etwas in mir aus, wo ich mich provoziert drin fühle. Ja.
Und ich habe mich auch nochmal, eben, als ich auch in der Vorbereitung über die verschiedenen Internet-Trends nachgedacht habe, bin ich auch so gewesen, wieso finde ich es so bizarr und ist es auch antifeministisch, um das so bizarr finden. Weil ich finde, wenn das deren ihre Entscheidung ist, finde ich das okay. Aber es ist so, was mit dem kommt. Ich glaube, das ist das, was ich ganz schwierig finde. Und gefährlich.
Ja, ich habe mit einem extremen Druck Mühe, wo es auf Frauen und Männer ausübt.
Ich finde auch, ja, so, dass wenn du es nicht so machst, bist du nicht schlecht, aber du bist schlecht der. Mhm. So zusammengefasst. Das Einzige, was ich ein bisschen noch anfügen will, ist, ich sehe das vor allem, du tust jetzt eher beziehen auf darauf, dass sie Geld einnehmen mit irgendwie dem medialen Auftritt. Aber ich frage mich, was ich zuerst gesehen? Und vor allem finde ich spannend, weil gerade erst vor 2 Wochen hat BBC Schlagzeilen gebracht, dass in Schweden gibt's auch eigentlich so einen neuen Trend, der mega fest in die Richtung geht. Der nennt sich so Softgirl-Trend, that celebrates women quitting work. Also Frauen, die aufhören, sehr junge Frauen, muss man an dieser Stelle auch sagen, die aufhören zu arbeiten. Und der einzige Gedanke, den ich hatte, weil bei den 2 Beispielen, die wir jetzt genannt haben, bei der Nara Smith und bei dieser Ballerina Farm, muss man vielleicht auch so ein bisschen als Disclaimer, das sind beides Familien, wo halt im Hintergrund auch schon Geld vorhanden
war.
Genau, vorhanden war. Und bei dem Trend jetzt, sagen wir jetzt bei den Swedish Girls, basiert es weniger auf dem, logisch auch auf gewissen Privilegien. Aber ich habe mich wie auch gefragt, ist es am Ende nicht auch eine Form von Resignation? Also, dass man, dass vielleicht die Frauen einfach irgendwann gesagt haben, hey, System mit Lohnarbeit nachgehen, Care-Arbeit leisten, auch noch emotionale Arbeit, also der emotional Labor, was sie daheim machen, ist einfach zu viel. Also offensichtlich provided System nicht genug Hilfsmechanismen, dass sie einfach gesagt haben, blöd gesagt, ich werf an, dann bin ich lieber einfach daheim. Und dort finde ich, hat es bei mir nicht den Teil von, ja, sie machen dann Geld mit dem.
Aber über die Debatte haben wir ja auch schon geredet, auch im Podcast, oder, dass die Rechnung auch so wahrscheinlich einfach nicht mehr wieder aufgeht.
Genau.
Aber das ist wie...
Das war ja eine Argumentation, um noch einen zweiten Internettrend ganz kurz anzuschneiden. Man in Finance, eben das, was Annik hier sehr schön gesungen hat im Intro.
Das ist eigentlich mein wirklicher Sommerhit 2024.
Genau. Dort war ja auch eine Argumentation, eben, dass Frauen vor einem Man in Finance, also einem Mann mit viel Geld, suchen, dass sie wie so aufgeben haben, egal wie viel sie arbeiten, es geht irgendwie nicht auf. Oder? Es geht doch so ein bisschen das Resignationsthema.
Ja, und also das vom Tellerwaschen zum Tellerwaschen. Es gibt auch ein Buch zu dem, heutzutage ist es einfach, also weißt du, ist es mega schwierig, du hast nicht mehr den sozialen Aufstieg. Also ich glaube, dort fährt ja dann auch schnell mal, kommen wir in die Diskussion, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, aber das Liebe auch politisch ist, alles so die Sachen, die mitschwingen, die ich glaube, ist schon auch wichtig in diesem Gesamtkontext.
Ein Phänomen, auf das wir extrem viel Feedback gekriegt haben, ebenfalls dieses Jahr, ist Bear vs. Man. Habt ihr auch vielleicht kurz im Video gesehen. Die Übungsanlage ist eigentlich so, dass bei Strassumfragen Frauen gefragt worden sind, ihr seid allein im Wald oder allein auf einer Insel und ihr könnt euch entscheiden, wird euch ein Bär auf die Insel geschickt oder in den Wald oder ein euch unbekannter Mann. Und die meisten Frauen antworten, lieber ein Bär. Das ist auch in dieser Mini-Umfrage so rausgekommen. Und ich habe selten, also nein, über das Thema habe ich, glaube ich, am meisten gestritten dieses Jahr, weil sich ganz viele Leute angegriffen gefühlt haben, also ganz viele Männer.
Also man,
ganz viele Männer. Und ich habe auch extrem interessante Diskussionen daraus herausgehauen. Es ist halt wiederum gegangen, inzwischen spannend gefunden, mit zwei Männern habe ich geredet, wo sie gefunden haben, das ist Quatsch und das stimmt nicht und wieso würde man das wählen und irgendwie ein Bär tötet einem auch und du bist so gegenüber und sagst ja. Jetzt
wäre auch noch.
Denk mal noch einen Schritt weiter. Und dann,
ich gebe dir noch zwei Minuten und dann macht's.
Und der eine hat zwei Töchter und ihn gesagt, was würdest du für deine Töchter entscheiden? Er sieht einen Bär.
Ja,
und ich so, ja, voilà.
Aber grundsätzlich, also ich finde auch, das ist für mich, du hast vorhin gesagt, eben oftmals haben die Trends ja dann auch so eine gesellschaftliche Implikation irgendwie auch gehabt. Und ich glaube, gerade dieser Trend hat für mich mega gut die Frage in den Raum geworfen, wer eigentlich auch bei uns der öffentliche Raum dominiert und wer eine diskriminierte Rolle hat. Und ich glaube, dort ist mega fest rausgekommen, marginalisierte Gruppen, die irgendwie eine diskriminierte Position haben. Und leider gehören halt Frauen dort auch immer noch dazu.
Und ich glaube, es war so etwas, wo plötzlich eben vielleicht mal noch in einem anderen Algorithmus ist auftaucht als bei Personen, die sich sowieso schon recht viel mit dem auseinandersetzen. Einfach so das, oder wem gehört der öffentliche Raum und das Unwohlsein und die Angst von ganz vielen Frauen im öffentlichen Raum, obwohl man immer wieder das Alte und so blöd wie das Beispiel ist, vom Schlüssel in der Hand. Aber ich meine, wenn man das in einem männlichen Freundeskreis erzählt, ist so, aha, okay, krass. Aber ich habe wie so das Gefühl, der Trend auf so die eine oder die andere Art, glaube, weil sich viele angegriffen gefühlt haben, hat es wie nochmal so auf eine andere Ebene gelüpft und dort das, was wir uns ja viel gefragt haben, ist, warum reden wir über etwas oder über so einen Trend oder nicht? Wie kurz ist die Halbwertszeit? Ist es einfach ein Sturm im Wasserglas? Genau. Man aber, in Finance zum Beispiel. Aber ich finde, hier steckt einfach viel mehr dahinter. Und es hat plötzlich nochmal andere Diskussionen.
Und ausgelöst. Auch die politischen Implikationen daraus. Also ich glaube, man hat es jetzt gerade gesehen, das ist Anfang Dezember oder Ende November, in Frankreich, also in Paris, kann man bei Uber und bei Bolt neuerdings auswählen, dass man eine Frau als Fahrerin haben kann. Und zum Beispiel das, finde ich, hängt, ist für mich thematisch mega eng zusammengehängt an dem, eben mit dem Sicherheitsgefühl, das ja irgendwie, erwarte ich von einem politischen System, in dem ich lebe, irgendwie gleich verteilt ist für alle Leute. Realität ist, das stimmt nicht. Und diese Schlagzeile hat bei mir recht viel ausgelöst, weil einerseits denke ich mir, wie gut wird auf ein Problem reagiert, wird auf einer, so einer Ebene ein Problem erkennt und darauf reagiert. Und gleichzeitig, wie absurd ist das, dass es das in unserer Gesellschaft muss geben? Also, dass die Realität ist, dass wir eigentlich Fahrerinnen, also in dieser Welt möchte ich ja eigentlich nicht leben. Es ist eine gewisse Realität und darum aber, gut gibt es. Und dann gehen total absurd eigentlich.
Aber mir erinnert das sehr an den Fall Sarah Everard. Das war die junge Frau in England, die auf dem Highway entführt, vergewaltigt und dann ermordet worden ist von einem Mann, der sich als Polizist verkleidet hat. Und danach hat sich auch so ein Phänomen, also so ein Hashtag etabliert, text me when you get home. Mhm. Und das ist so das, also schreib mir, wenn du daheim bist, das kenne ich auch von meinen Freundinnen, dass man wie so schreibt, sag mir, wenn du gut angekommen bist und so weiter. Und dann sind auch so viele Tipps weitergereicht worden, beispielsweise, wenn du 5-mal schnell auf die Sperrtaste von deinem iPhone klickst, dann gibt es einen Notruf. Und bei mir hat das damals genau das gleiche Gefühl ausgelöst. Ich weiß nicht, was sie darüber geschrieben haben. So das Gefühl von, aber irgendetwas läuft doch schief, wenn das die Quintessenz von dem Mord ist, dass wir uns bessere Sicherheitstipps
geben. Genau, eigentlich Ursachwirkung. Mhm. Also so, sollte man nicht lieber bei der Prävention ansetzen, dass so Sachen gar nicht erst passieren, als dass wir uns nonstop anpassen müssen. Und ich habe genau zum das ab. Ich habe das recht illustrierend gefunden am Schluss, nachdem die Welle irgendwie auch gekommen ist, wo das nochmal aufgegriffen hat. Ich glaube auch in dem Bear vs. Man ist das, was du jetzt gesagt hast, thematisch auch nochmal aufgegriffen worden. Und für mich hat es am Schluss so gehabt, es sind dann recht viele Videos auftaucht, wo 15-jährige Mädchen auf TikTok gezeigt haben, wie man selber Pfefferspray herstellt. Und ich glaube, so grundsätzlich kann man einfach sagen, wenn 15-jährige Mädchen im Internet mir zeigen, wie man Pfefferspray herstellt, dann läuft irgendetwas voll schief.
Und es ist jetzt vor ein paar Tagen hat das SZ-Magazin eine mega eindrückliche Geschichte veröffentlicht. Sie haben eine 17-Jährige ein Jahr lang gebeten, Protokoll zu führen, wie sie, oder jedes Mal, wenn sie sexuell belästigt ist worden oder ähnliche Sachen erlebt hat. Das ist viel im öffentlichen Raum, das war zum Teil im Internet. Das ist von Sprüchen bis zu zwei Männern, die sie und eine Freundin wie so verfolgt haben und ihnen so Sachen nachgerufen haben. Nachher haben sie sich so versteckt in einem Busch oder hinter einem Busch. Sie haben auf sie gewartet und erst, als sie mit der Polizei gedroht haben. Oder nachher so Sachen, sie kommen so an, zu mir hat noch keine Nein gesagt. Und man liest es und denkt, wieso, man würde sich wünschen, dass das zuspitzig ist. Und das ist es einfach leider nicht. Immer noch nicht.
Darum habe ich es auch interessant gefunden, die Debatte, die irgendwie im Frühsommer oder war, Bear vs. Man, und sich, wie sich das Thema nachher auch durchgezogen hat. Das werden wir sicher auch nachher noch mal sprechen. Über wenn Gewalt an Frauen angetan worden ist und auch die Debatte von Verantwortung und so weiter, die immer wieder gekommen ist, je näher wir am Ende des Jahres zugegangen sind. Das letzte kurze Internetphänomen, das ich noch ansprechen möchte, ist The Bread Summer. Ich gebe ja zu, dass ich irgendwann in Griechenland am Strand gelegen bin und gegoogelt habe, was bedeutet Bread Summer.
Und?
Weil ich auch so gedacht habe, mein TikTok und überall habe ich irgendwelche Sachen und ich überall das Grün gesehen. Ich so, was ist los? Ich verstehe es nicht. Und dann war Kamala plötzlich noch Bread und ich bin so, oh mein Gott, ich bin so alt. Und Also, ich kann es erklären, aber ich glaube, Annik, du hast am meisten gespürt von uns allen.
Ich muss wirklich sagen, ich habe es recht gespürt, habe dann auch gemerkt, ich bin glaube ich zu alt für diesen Trend. Also man muss ja sagen, Brad ist das Album von der Charlie XCX, englische Sängerin, die irgendwie im Juli ist rausgekommen. Und es hat sich nachher, wie gesagt, so einen Social-Media-Trend ausgewirkt, wo junge Frauen oder Frauen nachher den Brad Summer ausgerufen hat und Brad auf Englisch ist Gören, also der Gören-Sommer. Und Charlie XCX hat nachher auch so gesagt, man kann so ein bisschen machen, was man will, man muss wie nicht so korrekt sein, also anständig, aber es ist halt so, und darum habe ich es, glaube ich, einfach mega toll gefunden. Es tut mir wirklich leid, ich möchte niemanden beleidigen, aber es ist nicht mehr so das Beige- und Clean-Girl-Ästhetik gewesen, die ich super habe gefunden. Ich bin auch so die Noer-Moden und so, habe ich so gefunden, okay, cute, wenn du das machst, dann bin ich jetzt alt. Aber so das Grün und so das Unanpasst und so, das habe ich sehr erfrischend gefunden, diesen Sommer. Ich habe es, glaube ich, jetzt gut gefunden. Und das Album ist einfach auch mega gut. Es ist mega toll. Und vor allem, was super ist, sie hat dann auch das zweite Mal aufgenommen in einer Remix-Version, noch ein kleiner Musiktipp am Rand. Das ist grossartig. Wirklich super.
Danach ist ja, gefühlt 2 Sekunden später, ist wieder ein Trend aufgekommen, nämlich Very Demure.
Das habe ich dann nicht verstanden, irgendwie.
Very mindful, very cutesy. Und dann habe ich wirklich so gedacht, hey, es war jetzt vor 2 Sekunden, es war Brett Sommer gewesen, jetzt.
Ich glaube, ein grundsätzliches Problem bei diesen Sachen ist einfach, es ist ja irgendwie auch ein Meme. Also in irgendeiner Form würde ich das jetzt auch als Meme kategorisieren. Und ich glaube, man merkt es auch ein bisschen, man scheitert daran. Also wer schon mal versucht hat, ein Meme zu erklären, also ich glaube, da kannst du wie auch noch ein bisschen...
Das habe ich aber so recht früh dieses Jahr mal gesagt, in einer Podcast-Folge, wir versuchen nie, Memes zu erklären.
Aber ich möchte trotzdem sagen, dass unsere gesellschaftlichen Ebene ist ja doch interessant ist, dass irgendwie der Brett Sommer erklärt hat, wir können alle Gören sein, wir können frech sein und sich recht schnell der Gegentrend rauskristallisiert hat, der sagt, wir sind very demure, wir sind sehr gediegen und irgendwie very mindful. Und du bist aber nicht Gören und laut und unangepasst, sondern du gehst dann schon wieder eher richtig beige.
Schade.
Diesen Trend hast du nicht so gespürt. Ebenfalls im Sommer waren die Olympischen Spiele. Mhm. Ist jetzt nicht, ich bin ganz ehrlich, nicht ultra eng verfolgt.
Ich auch nicht. Also nach der Eröffnungsfeier und so ein paar einzelne Sachen.
Aber die Eröffnungsfeier war für mich schon ein bisschen das Highlight.
Ja.
Unter anderem der Auftritt von Aya Nakamura. Und über den müssen wir, finde ich, auch kurz reden. Ich habe auch herausgefunden in meiner Recherche zu den Olympischen Spielen, dass Leila Slimani, die Autorin, die ich unglaublich mag, dass sie zum Kreativteam gehört hat von der Eröffnungsfeier.
Crazy, wer war denn noch dort drin gewesen? Spannend.
Die anderen habe ich nicht kennt. Nur Leila Slimani kennt.
Aber das ist super.
Das war super. Und es ist so, dass Aya Nakamura eigentlich auf Einladung von Macron ist eingeladen worden, es ist gemunkelt worden, dass sie auftritt. Und dann hat die Recht natürlich sich sofort ausgesprochen, sie könne nicht richtig Französisch, obwohl sie die meist gestreamte frankophone Musikerin von der Welt ist. Und aber wegen germanischen Wurzeln hat man argumentiert, dass sie die Sprache nicht richtig beherrscht. Und es sind dann auch so Banner aufgehängt worden über den Seine, wo es geheissen hat, wir sind Aya, wir sind in Paris und nicht auf dem Markt von Bamako. Und sie ist dann dennoch auftreten und wie, und zwar in front von der Académie Française, was wirklich so der Tempel ist von der französischen Sprache. Also es ist wirklich ein, man kann nicht sagen, very demure Hint gegen die Rechte gewesen. Natürlich haben sich Le Pen und so weiter ultra aufgeregt. Genau darüber haben gefunden, es sei ein Skandal. Aber ich habe es grossartig gefunden. Und es war für mich so eine Figur gewesen, wo ich besonders in der Eröffnungsfeier extrem gefeiert habe.
Mhm. Ich bin wirklich auch so die Eröffnungsfeier habe ich mitgenommen von den Olympischen Spielen. Der Snoop Dogg und Martha Stewart, die ja immer die zwei zusammen gefunden haben. Und Simone Biles.
Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, jetzt spontan, aber ich habe eine Zahl gehört, wie viel Snoop Dogg gezahlt worden ist für den Auftritt. Das ist wirklich
absurd.
Für das, dass er einfach ein bisschen high
also hat er überhaupt nicht
gesehen.
Aber wenn wir zu den sportlichen Highlights kommen, oder über die Sportlerinnen, es ist ja um Sport gegangen, der Olympische Spiel.
Hey, Simone Biles ist für mich wie Aya Nakamura so eine Figur gewesen, die rausgestochen ist. Sie gehört zu den besten Turnerinnen von unserer Zeit. Und ich kenne mich mit Turnen nicht so aus, aber ich habe auch ihre Dokumentation gesehen. Ein Quote von ihr, das mir geblieben ist, das ich mir auch notiert habe, ist, dass sie ziemlich, finde ich, bodenständig gesagt hat, weil sie immer wieder darauf gefragt wird, in welche Fußstapfen sie treten will oder wer sportliche Vorbilder sind und so weiter. Und man sie auch gerne will auf das Podest heben. Und sie dann wie erklärt hat, ich bin nicht der nächste Usain Bolt oder Michael Phelps, ich bin die erste Simone Biles.
Wow, mega schön. Es ist jetzt lustig, ich bin allgemein halt nicht mega, mega sportinteressiert. Darum hat es mir jetzt... Es ist mir irgendwie klar, dass sie alle die Preise abgeholt hat, zu den besten Sportlerinnen gehört auf ihrem Gebiet. Aber ich glaube, was bei mir fast noch ein bisschen mehr ausgelöst hat, ist, dass sie, das ist mir irgendwie, wo jetzt ganz Olympia war, zuerst gar nicht mehr so im Kopf gesehen, dass sie im 2018 enthüllt hat, dass sie betroffen war vom Sexualstraftäter Larry Nassar. Larry Nassar, er ist ein ehemaliger Arzt von der US-Frauenmannschaft, der wegen mehrfacher sexueller Übergriff und Missbrauch von mehr als 100 Turnerinnen dann auch verurteilt worden ist. Und ich finde es insofern noch bemerkenswert, ich glaube das richtige Wort, dass sie mit dem an die Öffentlichkeit gegangen ist, gleichzeitig auch über ihre psychische Gesundheit dann geredet hat und eben jetzt in diesem Sommer alles abgeräumt hat, irgendwie, was man abräumen kann.
Das Ding ist ja, sie hat, warum das ja auch sie nochmal so unter spezieller Beobachtung ist gestanden, ist natürlich, weil, wenn jemand so viel Rekord schon aufgestellt hat, erwartet man ja immer mehr. Aber ist auch gewesen, dass sie bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio während dem Teamwettkampf ein Blackout gehabt hat, das hat sie selber gesagt, und irgendwie statt zwei Schrauben oder zweieinhalb, glaube ich, nur eineinhalb gemacht hat und eigentlich mitten im Wettkampf abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, sie können wie nicht. Weil sie ihr mental so schlecht ist gegangen, sie hat sich nachher auch zurückgezogen, hat nachher in dieser Dokumentation recht offen über ihre psychischen Probleme geredet. Und ich meine, es war krass, was dort ist passiert. Oder in den USA war es von, sie sei eine Landesverräterin. Und ich habe auch so ein Quote gelesen, dass sie hat zwar auch sehr viel Unterstützung erfahren hat, und sie hat aber wie so gesagt, die sie kritisiert haben und die so gesagt haben, du hast, vor allem, weil es ein Team-Event war, du hast das Team im Stich gelassen, viel Leuter waren. Und dann ist sie so krass in dem Fokus gestanden. Und dann ist es so gewesen, dass sie im Gerätefinal, wo verschiedene Geräte geturnt werden, im Boden, also wo so Bodenturnen tönt immer so abschätzig, es ist so wirklich nicht, also wer eine Bilder gesehen hat, so Millimeter außerhalb der Markierung ist gestanden und wirklich wegen mega wenig Punkten nicht Gold gewonnen hat. Sie hat Silber gewonnen. Und nachher ist sie beim Balken noch gestürzt und nachher hat es recht viel Medienberichterstattung gegeben, die mich damals schon gestört hat und jetzt nochmal bei der Recherche, wo ich so war, hä? Weil es war oft so, nicht gerade die gefallene Heldin, aber so, ja, sie hat jetzt, ich meine, man muss sagen, sie hat, glaube ich, 8 olympische Medaillen und, glaube ich, etwa 30 an Weltmeisterschaften. Das ist 27.
11 Medaillen sogar.
Oder 11 mittlerweile. Und es war so, sie ist menschlich und, sie zeigt sich menschlich. Und man hat sie, wie so, man hat so das Gefühl gehabt, man hat sie eigentlich auch ein bisschen gesehen wollen, scheitern, dass sie nicht alles perfekt macht, was ich so gefunden habe.
Damals, 2021, hat sich ja unser guter Kollege J.D. Vance, der zukünftig Vizepräsident von den USA, zu Wort gemeldet, wo ja auch Kamala netterweise Childless Cat Lady genannt hat. Und er hat damals dann die Tatsache, dass sie zurückgetreten ist, als symptomatisch für unsere übertherapierte Gesellschaft bezeichnet. Also, dass man eben auch Leute wie die Biles für ihre weakest moments feiert, anstatt eben für die heroischen Momente, wo sie gewinnt. Und war schon immer ein guter Typ gewesen.
Ja, und aber auch das, also auch wie, also zum Teil auch Schweizer Medien über sie geschrieben haben, wo ich so gefunden habe, also haben recht darauf gewartet, um sie zu scheitern. Und das war schon nochmal so ein Moment gewesen, wo ich mich nochmal gefragt habe, ist Medienberichterstattung, wenn man jetzt bei so etwas über Sportlerinnen redet, irgendwie wie nochmal anders als bei Männern? Weil, also
ich glaube auch, aber ich glaube, es ist nicht nur Sportlerinnen, weil wenn ich jetzt zurückdenke, über was wir schon nur jetzt in der letzten halben Stunde geredet haben und mit was wir auch angefangen haben, sei es Taylor Swift. Taylor Swift ist mega attackiert worden von misogynen Narrativ. Also ja, dort ist sie irgendwie, hat man auch so Sachen gesagt, von, es ist noch das Pentagon dahinter. Dann bei der Beyoncé, was Deepfakes. Ich meine, das ist ja auch, ich glaube, im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren kommt das jedes Jahr mehr und mehr, dass von Frauen, also eigentlich der Körper von der Frau wird instrumentalisiert, so als also irgendwie, wo man als Waffe verwenden kann, fast, wo Pornografie ins Internet kommt mit eben Deepfakes. Also ich glaube, insgesamt, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es nur auf Sportlerinnen bezogen ist, sondern halt einfach allgemein, dass überall halt versucht wird, gerade bei erfolgreichen Frauen, dort anzusetzen, wo man irgendwie ein Schlupfloch findet zum Angreifen am Schluss.
Ja. Leider können wir uns als Journalistin auch selber auf die Fahne schreiben, dass wir es vielleicht ein bisschen besser machen 2025. Also nicht, dass wir so darüber schreiben, aber ist glaube ich auch immer wieder wichtig, um so den eigenen, also dass man glaube als Medien, egal wo man schafft oder wie man ist, einfach auch sehr grosse Macht hat.
Ja, aber das ist ja auch nur ganz kurz, um eine kleine, gleich auch wenn wir aufs 14 zurückschauen, eine kleine Kurve machen zu der Aktualität. Wir haben heute beim Znacht darüber geredet. Es wird ja auch, es wird für mich total interessant sein, dass der Satiriker El Hotzo, man kennt den sicher von Twitter und so weiter, dass der wie ein Statement rausgelassen hat, aufgrund von Vorwürfen, man kennt Vorwürfe aber noch nicht, möchte er darüber reflektieren, dass er extrem problematisch sich verhalten hat in Beziehungen, dass er toxisch war und so weiter. Und es nimmt mich extrem Wunder, wie das Narrativ jetzt medial aufgenommen wird. Also,
weil eben, inwiefern? Auf welche Seite?
Ja, genau. Also, ob es jetzt ob man analysieren kann, wie
Für mich hat es den Eindruck gemacht, dass es wie eine Vorausentschuldigung ist, wo ihn im Voraus schon so ein bisschen schützen vor dem, was noch kommen mag. Und es hat auch dort mit einer extrem, finde ich, so einer Heroisierung von Menschen im Internet zu tun, wo wahrscheinlich an sich einfach schon problematisch ist. Aber es nimmt mich einfach wunder, wie medial, wie schnell ihm quasi verziehen wird. Gerade wenn wir eben darüber reden, wie über einzelne Personen in dem Jahr berichtet worden ist. Aber wir müssen nochmal in die Schweiz kommen. Wir haben jetzt über Olympia geredet, aber in dem Sommer ist etwas anderes Wichtiges in der Schweiz passiert.
Es ist nämlich etwas Historisches, muss man sagen, eigentlich passiert. Nach sehr vielen Jahren ist am 1. Juli das revidierte Sexualstrafrecht in Kraft getreten. Man ist versucht zu sagen, endlich. Es gibt verschiedene Änderungen in diesem revidierten Sexualstrafrecht. Etwas, wo eine Riesenänderung ist und wo definitiv endlich ist, ist, dass der Vergewaltigungsbegriff und Artikel angepasst ist worden oder verändert ist worden. Bisher war es so gewesen, im alten Sexualstrafrecht, dass gemäss Recht nur eine Frau hätte vergewaltigt werden können, weil das so im Gesetzestext ist gestanden. Weil als Vergewaltigung nur gegolten hat, wenn es eine Penetration von Zitat aus dem Gesetzestext, schwieriges Wort, von Personen weiblichen Geschlechts ist gewesen. Und das ist angepasst worden. Und der Grosspunkt ist gewesen, alles, was nicht Vergewaltigung ist gewesen, bisher ist sexuelle Nötigung gewesen. Dort gibt es kein Mindeststrafmaß. Das heisst, sehr viele Täter sind sehr viel zu mild bestraft worden. Das sagen nicht wir, sondern StrafrechtsprofessorInnen und Leute, die das sehr viel mehr verstehen von dem. Das ist etwas extrem Wichtiges, das mit dem Strafmaß. Und das andere, was ist, dass Nein heisst Nein. Das heisst, bis jetzt war es so, dass bei Vergewaltigung und bei sexueller Nötigung immer das Nötigungselement war. Das heisst, irgendeine Form von Druck oder Gewalt war. Also, das heisst, in der Praxis, wie man so schön sagt, dass das Opfer ein Minimum an Gegenwehr hat müssen zeigen. Und das ist ja wiederholt mittlerweile.
Genau. Also, eigentlich auch zum Beispiel das klassische Freezing, das ja früher noch eigentlich nicht gelangt hat, ist jetzt, also, es muss nicht das Nein ausgesprochen sein, sondern es langt, blöd gesagt, dass man neben Wort oder eben Gesten halt auch in der Freezing-Zustand, in der versteinerten Zustand ist oder kommt.
Ja, und die grosse Hoffnung der Behörden ist ja, wie das viel mehr Fälle so angezeigt werden können und dass die Rechtsprechung eine Handhabe hat, wo bis jetzt ist das ganz oft nicht gewesen. Recht viele Frauenorganisationen haben sich ja das «Ja heisst Ja» gewünscht, was es in anderen Ländern gibt. Das heisst, nur wenn beide oder alle Parteien explizit zustimmen, ist es sozusagen consensual und eben nicht, wenn eine Person sagt Nein. Und trotzdem, es ist ein riesen Schritt. Und die grosse Hoffnung, eben, ich meine, man muss einfach auch sagen, dass bei all diesen Delikten kommt eine mega kleine Zahl wird angezeigt, wird behandelt, wird verhandelt und wird bestraft. Die Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch. Es ist mega schwierig zu sagen, wie. Es ist in der Schweiz so, es ist in Deutschland so. Aber dass es wie, dass wenigstens rein rechtlich man mehr Spielraum hat.
Ich glaube, was dort noch wichtig ist, das habe ich auch mal in einer Recherche gelesen, dieses Jahr, dass halt auch die Anlaufstellen richtig ausgebildet sind. Und das fordern ja auch Initiantinnen und Initianten auch in der Schweiz. Und es ist auch mal eine Schweizer Delegation ist nach Spanien gereist, weil in Spanien gibt es ausgebildetes Personal für Opfer von sexueller Gewalt. Also halt wirklich, dass das System sofort greift und dass sich Menschen, die sich melden, halt mit Polizeipersonal oder mit Anwälten können austauschen, die darauf spezialisiert sind, dass halt auch nicht so viele von diesen Fehlern passieren, die halt auch schon dokumentiert worden sind. Dass zum Beispiel halt Fragen gestellt werden, wie und was haben Sie angehabt? Oder ich meine, jetzt gerade aktuell aus Graubünden der Vergewaltigungsfall, wo ein Hilfsrichter das mutmaßliche Opfer gefragt hat, ob sie mit ihren doch sehr starken Oberschenkeln denn nicht hätte können verhindern, dass der Täter in sie eindringt.
Und es sollte ja auch ein bisschen in die Richtung, sollte die Forensic Nurses, ich glaube, im Moment noch erst in Zürich.
Ja, ich glaube, es gibt Bestrebungen auch in Basel, aber seit Frühling ungefähr gibt es zu Zürich genau, sogenannte Forensic Nurses. Das ist speziell ausgebildetes Pflegepersonal, das gerufen werden kann, wenn eine Person mutmaßlich Gewalt erlebt hat. Das ist auch häusliche Gewalt, nicht nur sexuelle Gewalt. Und sozusagen Beweis kann aufnehmen kann, dass sie Verletzungen, dass sie Abstriche. Weil bis jetzt war es so gewesen, dass Notfälle oder Ärzte eigentlich nur die Spurensicherung können, rufen, wenn eine Anzeige ist eingegangen ist. Und das muss alles so schnell gehen, dass man auch, das ist ohne Hoffnung, dass eben mehr betroffene Personen sich melden, mehr wenigstens das mal dokumentieren und dann Zeit haben, um zu überlegen. Weil das ist so, ich meine, so eine traumatisierende Situation. Gleichzeitig ist es der Druck von der Zeit. Also einfach in der Hoffnung, dass einfach dort mehr aufklärt und mehr, ja, im Endeffekt muss man sagen, bestraft kann werden.
Ich meine, am Schluss, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Schweizer Problem oder Phänomen, um es nicht zu werten, aber letzten Endes, ich meine, das sind alles Bestrebungen, die ja in eine richtige Richtung gehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man halt einfach sagen, das Schweizer System, Gesetzesänderungen, ist sehr träge oder ist sehr langsam. Und das sage nicht ich. Also, ich finde, das ist auch nicht unbedingt schlecht in allen. Es braucht halt unglaublich Geduld. Gleichzeitig, das hat halt auch einfach direkt die Demokratie. So toll sie halt irgendwie teils ist, ist es halt sicher nicht die effizienteste Form von, gerade für so Sachen. Und trotzdem, glaube ich, geht es ja in eine leichte Richtung, was meines Erachtens sollte gehen, oder?
Definitiv. Wenn wir, wo Gesetzesänderungen ja ein bisschen schneller sind, ist in den USA. Wie wir alle wissen, wenn man an Herbst denkt.
Recht bold, übrigens.
Ja, aber es stimmt. Das ist wirklich das erste, was Annik gesagt hat. Ich dachte, in welchem Land ist recht schnell irgendetwas geändert? In den USA. Werden wir wahrscheinlich sehr bald sehen. Aber vorher nochmal, wenn man irgendwie, also ich finde, wie so, wenn man so an Grossereignisse denkt, ist 2024, ja, ist es nicht nur die Wahl, sondern auch der Wahlkampf in den USA. Mhm.
Ich glaube, wir haben uns alle drei gewünscht, dass die Wahl anders rauskommt.
Und mehr als, also ich glaube, es war ein sehr emotionaler Moment gewesen für alle. Ich habe das Gefühl, für alle von uns. Mhm. Ich mag mich sehr noch an den Tag erinnern, wo die Wahl, also wo es rausgekommen ist. Und ich glaube, es ist.
Es ist mega. Also, ich habe wirklich. Ich habe auch in dieser Nacht nicht so viel geschlafen und dann habe ich irgendwie am Morgen CNN eingeschaltet und dann hat Trump seine Rede gehalten, bevor er offiziell gewählt worden ist. Und ich habe ihn so gesehen, so, ich habe so einen Beamer, das war noch so riesig gewesen. Und dann habe ich wirklich so gedacht, oh mein Gott. Also es hat mich wirklich extrem betroffen gemacht und wir haben ja auch gesagt, wir drehen, wir wollen auch vor allem über Kamala reden und nicht nur über den Donald Trump, ja, weil er hat dazu geführt, dass es so eine vergiftete, frauenfeindliche Stimmung gegeben hat in dem Wahlkampf. Und die war ja wirklich offensichtlich gewesen. Also im Video hat man es kurz gesehen, es ist irgendwie vorgeworfen worden, dass Harris ein komisches Lachen hat, sie sei weird, sie sei irgendwie nicht wirklich schwarz, sie hat sich plötzlich politisch entschieden,
der Fremdenhass auch. Also ich finde, es ist einerseits Frauenhass, aber auch unglaublich Fremdenhass. Mhm. Also ein Wahlkampf verprägt war von dem.
Ich wollte sagen, ich finde, für mich hat es wirklich vorher angefangen. Also irgendwie im August war klar, dass Joe Biden entscheidet, um doch nicht antreten, nochmal. Und sie ist irgendwie der Koni, also das Gefühl, im ersten Moment ist es so eine mega grosse Hoffnung gewesen und so eine Euphorie, also auch wenn man so die amerikanischen Medien gelesen hat, auch so die, die man hier liest, wenn man Fox News gelesen hat, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen oder geschaut hat, aber ich finde, es hat dort schon angefangen und ich finde, es ist dort schon recht schnell emotional geworden, eben nach dieser Hoffnung, weil wirklich auch extrem kässig einfach. Ich meine, du hast das Lachen angesprochen. Aber du hast vorhin ganz kurz gesagt, als wir über Brad Summer geredet haben, ist so das Kamala is Brad. Es war irgendwie so der Popkultur-Ding. Und auf der anderen Seite eben sind all die Childless Cat Lady und irgendwie die ganze Zeit einfach immer wieder ihr Lachen. Das habe ich wirklich so krass gefunden. Die Fokussierung.
Das, und ich habe so krass gefunden, wie ihr abgesprochen worden ist, dass sie überhaupt das Zeug hat,
das zu machen. Also es ist ja wie permanent, ist ihre Leistung in Frage gestellt worden. Sie war Senatorin gewesen, sie war Mitglied vom Justiz, vom Geheimdienst und vom Heimatschutzausschuss und sie hat in allen drei Säulen vom Staat, in der Legislative, der Judikative und der Exekutive gearbeitet. Also sie hat Trump so viel voraus gehabt, sie hat so etwas von Werkzeug gehabt, um diesen Job anzunehmen, aber das ist halt, sie ist systematisch als Politikerin, als schwarze Frau, als Frau von ihm und von seiner Partei auseinandergenommen worden.
Und es hat, finde ich, auch nochmal gezeigt, das Bild von Politikerinnen und das Lachen, oder dass man von Politikerinnen immer noch erwartet, so sie sind zurückhaltend, sie sind seriös, sie sind irgendwie leislich. Und wenn aber so das Mütterliche, also ich meine, Angela Merkel war immer Mutti von der Nation. Warum? Also sie war Bundeskanzlerin für wie viele Jahre? Also sie hat irgendwie Doktortitel, sie hat irgendwie, also und gleich war immer das, wo ich also gefunden habe, und bei der Kamala Harris ist es jetzt irgendwie wie das Lachen gewesen, das laute Lachen, wo man auch so als vulgär hat angeschaut. Und man hat ihr das alles das abgesprochen, wo so krass ist, wie es das so überlagert.
Aber ich glaube, gerade zu dem Lachen ist auch, also zu dem gibt es auch relativ viel Forschung. Und es gibt zum Beispiel Dr. Laura Meritz, die hat mit «Das Lachen der Frauen» promoviert. Und sie sagt zum Beispiel auch, frei zu lachen hat etwas mit Selbstbestimmung zu tun, damit eine Stimme zu haben und diese auch zu erheben. Und das ist eigentlich einfach, hat man wollen in irgendeiner Form unterbinden. Ich glaube aber auch, wenn man irgendwie über die Wahl redet, ohne eben zu fest wollen, über ihn zu reden, wenn man hat eben so ein bisschen Tendenz, wir haben uns auch darüber unterhalten, dass man schnell auf die Männer dann oder irgendwie auf das System der Männer sich irgendwie zu fest fokussiert. Aber ich glaube, was man sicher auch muss an dieser Stelle anbringen, sind auch wieder so ein bisschen die Implikationen von dieser Wahl, zum Beispiel auf die Rechte der Frauen, wo, also ich glaube, Trump schon in einer in seiner ersten Amtszeit gewisse Sachen in den Weg gelegt hat, wo ganz konkret, ich meine das Abtreibungsgesetz, wo landesweit in den USA extrem verschärft worden ist. Es ist zwischenzeitlich auch wieder gelockert worden. Ich glaube, man redet jetzt auch wieder, oder auch Biden bringt das auch nochmal auf, dass man es eigentlich unbedingt müsste in die Verfassung schreiben. Und Kamala hat das ja auch in ihr Wahlprogramm mit aufgenommen. Es ist sehr elementare Punkt gesehen. Sie hat auch Trump für gewisse Sachen verantwortlich gemacht. Das sind zwei, laut einem Bericht sind zwei Frauen an eigentlich vermeidbaren Folgen von einer Abtreibung gestorben. Kamala Harris hat genau auf die zwei Fälle dann Trump auch verantwortlich gemacht. Und vielleicht einfach zu, weil das ist etwas, was mir auch extrem nachgegangen ist, so die ganze Diskussion rund um das. Und Kamala Harris hat in einem Interview gesagt, Frauen sitzen blutend auf Parkplätzen, werden von Notaufnahmen abgewiesen, verlieren die Fähigkeit, jemals wieder Kinder zu bekommen. Also und ich glaube, das...
Und dem gegenüber kann man stellen, dass es der Trump kurz vor seiner Wahl gesagt hat, bei so einer Rallye, nämlich, ich werde die Frauen unterstützen, ob sie wollen oder nicht. Also das paternalistische Narrativ von, ich bin euer Held und ich bringe euch das, was ihr braucht.
Aber vielleicht auf einer ganz kleinen positiven Note zu diesen ganzen Abtreibungsrechtssachen zu enden. Es ist ja dort im November nicht nur Präsidentschafts- oder der Präsident oder Präsidentin gewählt worden und auch die Senatoren und Kongresshausrepräsentantinnen. Wow, was für ein Wort gibt es, glaube ich, nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber gleichzeitig hat es auch verschiedene thematische Abstimmungen gegeben. Und du hast es gesagt, es ist nicht national in der Verfassung, sondern das Recht auf Abtreibung und so Reproduktionsrecht sind auf Bundesstaatebene. Und es hat immerhin in ein paar Bundesstaaten wirklich das erste Mal sind, dass in der Verfassung geschrieben, unter anderem in Arizona und Missouri, beide hochkonservativ. Dort haben sie das erste Mal ein Recht auf Abtreibung bis zu der 15. Woche hineingeschrieben. Also so meine Hoffnung schimmert, wenn wir uns noch so als Positive dort klammern.
Vielleicht, wenn man den Blick auch noch ein bisschen, ich glaube, man ist auch ein bisschen geneigt, hat natürlich auch gewisse, durch politische Zusammenhang, durch Globalisierung irgendwie auch, dass man sich jetzt sehr stark auf Amerika fokussiert hat, was in Amerika abläuft. Auch ich, wenn ich an Herbst zurückdenke, denke ich viel an die US-Wahl. Ich möchte vielleicht aber an dieser Stelle auch noch ein bisschen den Weitblick oder den Horizont aufmachen. Und ganz kurz, also es gibt einige Länder, wo einfach die Position von der Frau im letzten halben Jahr sich unglaublich verschlechtert hat. Und unter anderem in Afghanistan. Und ich möchte vielleicht drei Sachen einfach irgendwie auch nochmal an dieser Stelle anmerken. Also einerseits hat es angefangen mit der Übernahme von den Taliban im August 2021. Und dann hat es angefangen, dass die Bewegungsfreiheit von Frauen eingeschränkt worden ist. Und zwar massiv. Also Frauen haben sich nicht mehr dürfen, ohne Begleitung von Männern aufhalten. Mega restriktive Kleidervorschriften. Das Recht auf Bildung ist abgesprochen worden. Und jetzt am Schluss haben die Frauen ein Sprechverbot gekriegt. Und ich kriege Gänsehaut. Das ist so unvorstellbar irgendwie. Und weil allein das Hören von einer Stimme, von einer Frau, können die Männer erregen. Und darum dürfen sie seit jetzt Mitte August in der Öffentlichkeit nicht mehr reden. Und an dieser Stelle, das ist auch nicht, weil ich das jetzt sehr emotional finde, das ist nicht ein Begriff, den ich jetzt anbringe, sondern es ist auch ein diplomatischer Begriff. Man redet wirklich inzwischen von einer Auslöschung von Frauen.
Und in dieser Vorbereitung, oder? Ich meine, wenn man auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten schaut und wenn man an Syrien denkt, ich meine, es haben jetzt irgendwie alle den Sturz vom Assad-Regime gefeiert, aber man muss auch sehen, dass sie Islamisten dort an der Macht, ich meine, was dort so an Recht für Frauen passiert, ja, zwei, drei Sachen in den letzten Tagen gelesen, dort ist, glaube ich, auch eine mega grosse Angst oder eine riesige Angst, dass so Sachen passieren, wie in Afghanistan sind.
Und es ist ja häufig allgemein, wo wir hatten, und darum, auch das, was wir vorher erwähnt haben, mit von Bear vs. Men, zu den Diskussionen, die wir in dem Herbst geführt haben, über Not All Men, also es sind nicht alle Männer, die Täter sind, das ist für uns auch klar.
Und nein, wir hassen nicht Männer, wir haben zu Folgen auch besorgte Mails bekommen von Hörern. Nein, wir hassen euch nicht.
Aber das ist auch nicht ganz falsch. Wir kriegen auch ganz viele Mails von Männern, die uns zustimmen.
Das stimmt.
Und zu not all men, but always men, hat sich dann das weiterentwickelt. Aber es hat ja so eine Häufung gegeben, wo wir manchmal wirklich in unseren Themensitzungen auch so gewesen sind, wow, also das, ist jetzt vielleicht, das wirkt jetzt vielleicht banal, wenn wir das so sagen, aber wir probieren auch in unserem Podcast einen Mix zu machen von Themen. Also irgendwie einmal etwas Leichtes zu machen, dann vielleicht wieder ein eher politisches Thema. Und es hat so eine Häufung gegeben von Fällen, die uns extrem betroffen gemacht haben. Also auch ganz viel Gewalt an Frauen, die sich die Schlagzeilen gehäuft haben und wir einfach auch so ratlos zurück sind. Also von der Läuferin Cheptegei, die von ihrem Mann mit Benzin übergossen worden ist und gestorben ist, eine ehemalige Miss Schweiz Kandidatin, die auf brutalste Art und Weise von ihrem Mann ermordet worden ist. Und ich glaube, das ist der Fall, der uns alle extrem betroffen gemacht hat, von der Giselle Pellico.
Und dort ist auch, ich meine, wir haben, das ist ja irgendwie, im Sommer hat das so angefangen, es ist dann so im Herbst reingegangen und wir haben recht lange ja immer wieder darüber geredet und recht lange aber nicht darüber geredet. Und ich habe auch gemerkt, ich habe recht lange, also ich bin oft die in Sitzungen, wo ich weiss nicht, ob ich aufnehmen dazu und ich meine, so in die Recherche gehen und das alles so lesen. Und es ist mega wichtig. Und aber habe ich einfach die Brutalität von diesem Fall, und nein, wir gehen jetzt nicht in Detail, aber ich meine, es ist schon nochmal, ich meine, der Fall läuft seit Wochen. Irgendwie eine Frau, die von ihrem Ehemann knapp 10 Jahre sediert wurde, missbraucht wurde und an andere Männer verkauft wurde. Ihr Ehemann, Dominique Bellico, ist vollständig geständig. Aber die mit ungefähr 50 Mitanklagen, und als ich das nochmal gelesen habe, ist mir auch wirklich anders geworden. Die ungefähr 50 Mitanklagten berufen sich oder plädieren auf unschuldig, weil sie sind davon ausgegangen, wenn der Ehemann gesagt hat, das sei okay, sei das auch für sie okay.
Und was ja auch brutal ist, dass damit das Netz verbunden ist, dass der Ehemann sich austauscht hat mit anderen Leuten in Foren, die ihm Tipps gegeben haben, weil sie etwas Ähnliches machen. Also, dass es ein System gibt, dass Trends klingen so unglaublich falsch, das will ich gar nicht so formulieren, dass es anscheinend weitere Täter gibt, die das Gleiche ihren Ehefrauen auch antun. Und immer wieder haben ja auch, ich glaube, der Schwiegersohn in der Verhandlung und so, wo gefragt worden sind, aber haben ja dann nichts vermutet und so, und wo immer wieder gesagt haben, aber man kann sich das Unvorstellbare nicht vorstellen. Und das hat es für mich gut zusammengefasst, weil, also, als ich zum ersten Mal von dem Fall gelesen habe,
es ist mir so nahe gegangen. Und wie du auch gesagt hast, es ist so unvorstellbar, wie man jemanden, den man liebt, so etwas antun kann.
Und auch die Verschiebung von der Diskussion, du hast vorhin gesagt, eben mit dem «not all men», ich glaube, wie so häufig wird das als Abwehrmechanismus ja verwendet, um irgendwie gerade einzelne Männer vielleicht auch von der Verantwortung frei zu sprechen. Aber ich glaube, man könnte es wie auch umdrehen und eigentlich so ein bisschen, der Fokus sollte ja nicht darauf liegen, wer nicht betroffen ist. Also weißt, und ich glaube auch, dass das, was ja dann noch kommt, dass «not all men», aber immer Männer, also «always men», ich glaube auch gar nicht, dass das unbedingt immer anklagend ist, sondern eigentlich ist es einfach deskriptiv. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das mehr ein bisschen würde verinnerlichen, dass es eben nicht, es ist gar nicht mal unbedingt das «not all men, but always men», ist nicht mal unbedingt der Vorwurf, sondern eigentlich ist ja eine Beschreibung von dem, was passiert.
Und es ist ja, es geht wie nicht darum, in dem zu sagen und auch in dem Fall zu sagen und bei all diesen Sachen zu sagen, dass Frauen bessere Menschen sind, weil es gibt unglaublich brutale Frauen, es gibt Frauen, die unglaublich brutale Sachen machen, aber die Realität ist einfach, und egal welche Statistik aus welchem Land das man anschaut, ist einfach, dass sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Frauen oder an marginalisierten Gruppen einfach praktisch immer von Männern kommt. Und abgesehen davon auch einfach Männer unter Männern Gewalt leiden. Meine, wenn man weltweit die Zahlen anschaut, die meisten Todesopfer sind Männer wegen allen Kriegen und Gangs und.
Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Gisèle Pelicot Person of the Year ist. Und nicht Donald Trump, wo ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich niemanden, der mutiger ist oder das mehr verdient hätte. Und es hat auch ganz viel so Fake-Cover gegeben, die mich total gefreut haben. Und ich weiß auch nicht, irgendwie lässt mich das halt einfach auch schon ein bisschen enttäuscht zurück, wenn ich auf das Jahr blicke, dass man irgendwie, ich sehe natürlich die Berechtigung, dass er als zukünftiger amerikanischer Präsident auf das Cover kommt, aber eben irgendwie auch nicht.
Aber du,
es gibt die Begründung von der Jury ist so gewesen, ich habe wirklich einen Artikel gegeben, why he, wir reden nachher nicht mehr über ihn, aber es ist so wirklich, das Ding ist so gewesen, irgendwie Leute, die for better or worse das Jahr prägt haben. Aber ich habe es auch gefunden und ich finde es vor allem darum, um nochmal zu Gisèle Pelicot zu kommen, normalerweise sind solche Fälle von diesem Ausmaß, von dieser Brutalität nicht öffentlich. Also die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, die Medien sind ausgeschlossen und sie hat entschieden, ich will, dass es an die Öffentlichkeit kommt, ich will, dass die Medien darüber schreiben, weil ich will, dass andere Betroffene oder Mut finden oder wissen, sie sind nicht allein und wir müssen darüber reden.
Aber voll schön, also ich glaube, Kerstin, du hast vorhin gesagt, irgendwie auch gewisse, glaub, in so einer Art wie Wunsch, was du dir gewünscht hast. Ich habe mir das irgendwie auch überlegt, vor allem gerade jetzt auch in Bezug auf das Thema, weil mich das Thema logischerweise auch unglaublich beschäftigt hat, wenn nicht auch fast am meisten beschäftigt hat. Und vielleicht auch so ein bisschen als Ausblick, was auch ich würde mitnehmen ins 2025. Und sie hat das gesagt, also Gisèle Pelicot hat das Zitat gebracht, die Scham muss die Seite wechseln. Und also, ich glaube, genau das ist für mich so zentral, weil ich glaube, die Scham gehört zu den Tätern. Und mit Täter, glaube ich, kann auch ein bisschen weit gefassterer Begriff wie ein System greifen. Also ich glaube, es gehört einerseits zu den Täter und zu einem System, das die Daten begünstigt. Und ich glaube, das ist etwas mega Zentrales, was ich auch möchte ins 2025 mitnehmen. Insgesamt, du hast irgendwie schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, das ist eine Frage, die für mich auch im Raum steht. Gibt es etwas, wo ihr euch würdet wünschen? Und ich möchte an dieser Stelle, wir haben es am Anfang kurz erwähnt, Sarah Spreiter produziert alle unsere Podcast-Folgen. Und gerade weil auch mit ihr wir so viele Gespräche haben, die auch im Studio nachher stattfinden, gerade wenn wir halt irgendwie eine halbe Stunde über ein Thema reden, die Themen sind ja dann eben überhaupt nicht beendet. Und wir haben sehr viele Gespräche mit ihr. Darum würde ich die mega gerne an dieser Stelle auch auf die Bühne holen, weil es mich ehrlich auch würde wundern, was vielleicht auch du dir fürs 2025 würdest wünschen.
Wir sind uns ja normalerweise auch gewöhnt, dass eigentlich Sarah uns noch gute Kommentare reingibt oder vor allem, dass du musikalisch, also wir hätten jetzt schon Espresso gehört, wir hätten schon alte Musikding, Musiksnippets wären eingeschaltet worden. Hallo Sarah.
Hallo, hallo es Sarah. Ist schön, so nah bei euch zu sein. So schön, euch auf Augenhöhe zu sehen. So wie im Studio fühle ich mich gerade.
Stimmt.
Du hast mich gefragt, was ich mir wünsche. Ja. Ich habe mir das überlegt. Ich bin vorbereitet worden, dass ich da raufkomme. Es ist nicht. Darum habe ich auch mein kleines Zettel. Im Vergleich zu euch nicht ein Stapel, aber ein kleines Zettel. Ich habe mir das überlegt. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist das Wort «gemeinsam». Und okay. Zwar wünsche ich immer, glaube ich, für das nächste Jahr, dass gerade die Probleme, die ihr jetzt alle angesprochen habt, wir reden sehr viel über Probleme, und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass man auch mehr über Lösungen redet und dass man diese Lösungen zusammen anschaut und dass es mehr ein Miteinander ist und dass man vielleicht zwischendrin auch mal einen Schritt zurück macht und sich probiert, gegenseitig mehr zu verstehen und so gemeinsam und wie nicht gegeneinander schafft. Das würde ich mir wünschen für das nächste Jahr und für noch ganz viele kommende Jahre.
Das würde ich mir auch wünschen.
Mit der Wohnerscheibe.
Ja. Ich habe mir, du hast ja einige gesagt, ob wir uns das bitte können überlegen können, was wir uns wünschen für das nächste Jahr. Und ich habe mir erneut von der Leila Slimani ein Zitat ausgelehnt, das jetzt vielleicht ein bisschen brutal klingt. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, den Engel in uns zu töten.
Aha.
Das klingt jetzt wirklich brutal, aber sie hat es ein bisschen ausgelehnt von der Virginia Woolf. Es geht eigentlich darum, dass man als Autorin nicht nur gefallen kann. Und sie meint, den Engel töten als so liebenswertes Wesen in einem, wo möchte ich gefallen und wo möchte ich, dass es allen gut geht. Und ich glaube, Frauen, das sagt sie, das auch gesagt im Interview mit Stern und Philosophie, Frauen wird sehr gern weitergehen, dass es nichts anderes oder nichts Wichtigeres gibt, als geliebt zu werden. Und sie fordert, dass wir uns mit dem Gedanken nicht anfreunden. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mir aufgrund von dieser politischen Lage, und ich meine, wir haben es gemerkt, wir haben auch probiert, noch über das ein oder andere lockere Thema zu reden, aber wirklich, vor allem die letzten Monate, so ist es auch gegangen in Sitzungen, ist einfach auch viel passiert, was uns betroffen gemacht hat. Und ich glaube, die Zeit ist da, um auch sagen, es ist uns egal, wo man aneckt oder wenn man widerspricht oder wenn man vielleicht nicht gefällt in dem, was man sagt. So, aber es braucht das einfach.
Ein bisschen mehr Bratzi.
Genau.
Sag's ja.
Annik, bei dir?
Neben weniger beige, meinst du? Nein, also ich würde mir wirklich wünschen, dass man Frauen, und zwar allen Frauen, egal von wo sie kommen, mit welchem Hintergrund, mit welcher Herkunft, sozial oder geografisch oder was auch immer, einfach mal zulässt und mehr zulässt und einfach wie mal vielleicht auch mal stehen lässt und nicht immer sofort reagiert darauf. Und ich wünsche mir einfach tatsächlich ein bisschen weniger Patriarchat. Ein bisschen weniger. Das würde es, glaube ich, allen gut tun.
Ja, das glaube ich auch.
Wir sind fast am Ende. It's not over till it's over. Aber auch etwas, was wir immer machen, in jeder Folge am Ende, sind Tipps geben. Das machen wir auch in dieser etwas spezielleren Folge. Mhm. Sarah, du bist ja jetzt da, also darfst du auch tippen. Was ich super finde, du hast nämlich oft auch sehr gute Tipps, die du einfach auf sozusagen Mikrofon du uns gibst. Darum, dein Tipp für das Jahr, für aktuell, für überhaupt?
Mein Tipp ist sehr aktuell und er ist auch ein bisschen brutal. Wir haben vorher schon über Bellico geredet. Und zwar hat der Spiegel gerade eine Podcast-Serie, es sind momentan 3 Teile, der 4. Teil kommt noch, rausgegeben in ihrem Ausland-Podcast, 8 Milliarden. Und zwar heisst er Avignon, der Prozess Bellico. Wie gesagt, er ist brutal, er hat sehr viele Details drin und darum, ich glaube, wenn man ihn will hören, dann muss man es wirklich vertragen. Ich habe die ersten 2 Folgen schon gehört und finde es sehr, sehr berührend. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man das aufarbeitet und es kommen sehr viele verschiedene Personen auch in dem Podcast vor. Darum, er ist sehr hörenswert und das Thema ist mega wichtig, dass man darüber redet. Aber wenn ihr es hört, dann schauen auf euch. Was ist deine?
Ich habe mir so überlegt, gibt es so ein Buch 2024 und wir haben gewisse Sachen auch treu bleiben. Ich habe gemerkt, ein Buch für ein ganzes Jahr auswählen, speziell mein Lieblingskind auswählen. Darum habe ich ein Buch ausgewählt, das ganz viele Buchtipps drin hat.
Hacking the System.
Pandora Sykes hat vor 2 Jahren ein Buch rausgegeben. Es ist dieses Jahr als Taschenbuch rausgekommen und heisst «What Writers Read». 35 Autorinnen und Autoren schreiben über ihr Lieblingsbuch, unter anderem Deborah Levy, Elif Shafak, Leila Slimani schreibt auch über ihr Lieblingsbuch. Oh, Dolly Alderton, das könnte ein Tipp noch sein am Rand. Aber könnte man ganz
das ist ja
viel,
gemacht für die
ganz viele weitere Buchtipps sich hier raussuchen.
Kerstin?
Ich habe ein Buch mitgebracht, in Bücher mitgebracht, weil ich denke, es ist echt.
So viel zum Thema Hacking, das ist.
Also eigentlich habe ich, damals nach der Wahl, US-Wahl, habe ich ein Gedicht von Maya Angelou empfohlen, «And Still I Rise». Und danach habe ich ganz viel wieder Gedicht für ihr gelesen. Du hast ihr Gedichtband gekauft danach. Und mir hat das einfach Hoffnung gegeben, in diesen sehr düsteren Zeiten, finde ich, geben einem schöne, poetische Texte einfach Energie. Macht von schöner Sprache. Und dann habe ich aber in der Recherche zu dem Podcast heute wieder so viel bin ich mit Leila Slimani in Kontakt gekommen und ich habe einfach einen Forever-Crush auf Leila Slimani. Und sie ist sehr schlau, sie ist einfach super. Und es gibt ein Buch, das ich für ihr gelesen habe vor 2 Jahren, wo mir sehr viel bedeutet hat. «Der Duft der Blumen bei Nacht» heisst die deutsche Übersetzung. Und es geht darum, dass sie nach Venedig reist und eine Nacht in der Punta di Della Dogana verbringt in einem Museum und sie denkt sehr viel über sich, über ihr Leben und über das Schreiben nach und ist auch so ein Buch, das ich schon ein paar Mal verschenkt habe und wo unschön ist. Ja. Beste Empfehlung für die Festtage.
Annik?
Ich höre es ja auf, wenn ich es angefangen habe mit Musik, und zwar Doji. Doji ist bei mir bei Spotify Wrapped eine von den meistgehörtensten Interpretinnen gesehen. Und es ist eben gerade so doppelt, weil es ist auch ein bisschen ein Ausblick auf 2025, weil Doji, und das finde ich mega cool, ist die meistnominierteste Rapperin bei den Grammys 2025. Simon, das war die Call. Get top on the phone, tell him it's a rap, nigga. Get top on the phone, tell him it's all rap, nigga. Say it's real and it's rap, and it boom, and it bap, and it bounce, and it clap, and it's house, and it's trap. It's everything. I'm everything.
Ich finde das Schönste bei dieser Deep Section, finde ich einfach, dass wir auch selber einfach so viele Sachen entdecken. Ich habe so viel Musik in diesem Jahr entdeckt, dank dir, danke an dir.
Es gibt eine Playlist, ja. Es gibt eine Tagesanzeigerin-Playlist, ja, die ich mit Herzblut kuratiere. Also ihr könnt auf Spotify eingeben, sie heisst die Playlist zum Podcast.
Genau, sehr kreativ.
Ja.
Bevor wir zum Schluss kommen, wir haben gesagt, es wird eine weihnachtliche Folge und zu Weihnachten gehört auch, dass man beschenkt wird und glauben Sie oder glauben Sie nicht, aber all das da ist nicht nur eine Trappe. Auf diesen Teil habe ich mich gefreut. Also, wir haben von ganz dem Verlag und Künstlerinnen haben wir ihre Produkte gespendet kriegt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Danke sagen am Aki Verlag, am Aris Verlag, am Kein und Aber Verlag und am Diogenes Verlag, der Jael Anders, Iren Rolli und Andrea Keller zusammen mit dem Schmidt-Hartmann Verlag. Sie alle haben entweder Bücher geschrieben, oder beziehungsweise die Verlage haben Bücher von ganz tollen Frauen herausgebracht, oder es sind Kalender und Agenden gestaltet worden von diesen Frauen, die euch durchs nächste Jahr begleiten können. Und jetzt könnt ihr mal unter euren Stuhl greifen. Und
dürften wir ein bisschen Licht haben?
Dort hat es Zettel. Man muss ein bisschen suchen, aber
es hat so ein Schnürchen dran, vielleicht ein bisschen mehr Licht. Hat jemand eins gefunden? Es hat wirklich eins.
So eins, zwei, drei. Schauen einfach. Ich bin mir sicher, dass wir die alle finden. Ihr könnt nachher, nachdem wir uns verabschiedet haben, gehen wir kurz weg. Dann kommen wir aber wieder, versprochen. Und wir kommen wieder aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Bar offen ist und wir mit euch anstoßen wollen. Denn der Podcast geht jetzt in eine Pause. Und darauf stoßen wir nicht an, aber wir stoßen auf das Jahr mit euch an. Und eben zum anderen könnt ihr dafür kommen mit eurem Zettel. Und das hat eine Nummer drauf. Und die Nummer ist verbunden mit einem Geschenk. Und in dem Sinn,
Das klingt, ist jetzt noch viel emotionaler für mich, als ich gedacht habe, aber es hat unglaublich viel Spass gemacht mit euch. Ich komme ja auch aus einer Pause nicht zurück, weil ich nicht mehr länger beim Tagesanzeiger bin. Aber danke euch vielmals. Danke euch vielmals. Und bevor ich anfange zu weinen, mein Name ist Kerstin Hasse.
Merci vielmals auch euch drinnen, alle, die das möglich machen. Es ist nämlich sehr viel mehr als einfach nur Halbstunde aufnehmen oder 45 Minuten. Und Sarah hat das nicht so hörbar 25 Minuten zusammenschreibt. Merci vielmals allen, die uns gehört haben, die uns geschrieben haben, die uns in jeglichen Situationen angesprochen haben, sei es im Bus, in Blumenläden, in Italien. Es tönt jetzt wirklich so, es ist nicht selbstverständlich. Ich bin immer ein bisschen verlegen gewesen, habe mich immer extrem gefreut, weil es uns sehr viel bedeutet, weil es viele schwere Themen sind, aber wir überzeugt sind, es ist wichtig, dass wir als Journalistinnen über das reden. Und bevor ich jetzt auf Brille sage, danke vielmals, mein Name ist Annik Hosmann.
Ich bedanke mich jetzt nicht noch einmal bei allen, sonst sind wir ein bisschen im Loop. Aber danke, Kerstin, auch vor allem dir an dieser Stelle für alle Diskussionen, die ich in diesem ganzen Jahr durfte mit dir erleben. Oh. Ich bin Annik Sen.
Mein Name ist Sarah Spreiter und ich wiederhole nichts von dem, aber ich schließe mich überall an.
Alles hören wir.
Danke.
Schöne Weihnachten und Happy 2025.